Guten Morgen alle zusammen. Schön, dass du da bist, David. Zwar kein neues Gesicht, aber wir freuen uns immer, wenn du da bist. Und auch wenn Inge nicht da ist, das hier ist Inges Werk. Das hat sie echt toll gemacht, oder? Vielen Dank, Inge. Und ich will auch hier eigentlich anfangen, nämlich mit Advent. Eine Zeit des Wartens auf Jesus. Wir warten, dass Weihnachten wird. Und genau das Gleiche haben damals die Juden gemacht. Die haben gewartet, dass der Messias kommt. Die haben darauf gewartet, dass endlich derjenige kommt, der Rettung bringt. Und ich wollte ein paar Dinge mal erzählen, um das NT noch ein bisschen anders zu verstehen. Deswegen auch heute den siebenarmigen Leuchter, um nochmal so das jüdische Verständnis reinzubekommen. Jesus war Jude. Der ist in sein Volk gekommen. Er hat diese Sehnsucht stillen wollen, die Juden hatten, die warteten auf ihn und hatten so einige Jahrhunderte vorher festgelegt, woran sie das erkennen können. Und da haben die Wunder unterteilt. Die haben Wunder unterteilt in messianische Wunder, die Dinge, die nur Jesus machen kann, und Wunder so in die normale Richtung. Also die eigentlich jeder machen kann, wenn er nur nah genug an Jesus dran ist. Oder nah genug an Gott in dem Fall. Und dann kam Jesus und tut das erste messianische Wunder, nachdem er schon einige Wunder getan hatte, nämlich er heilt einen Aussätzigen. Und das war ganz klar, wenn jemand kommt, der einen Aussätzigen heilt, der beansprucht das, dass die Menschen denken oder wissen, das ist der Messias, der da ist. Der geht also hin, heilt diesen Aussätzigen. Und Lukas sagt sogar, der war so voller Aussatz, dass es wohl kurz davor war, dass er stirbt. Und Jesus heilt ihn. Und wie heilt er ihn? Indem er ihn berührt. Wir wissen, dass das nicht unbedingt nötig ist, dass Jesus zum Heilen berührt, aber gerade dort tut das. Also er kommt hinein und sagt, ich beanspruche das für mich, ich bin der Messias, und tut gleichzeitig eine Sache, die absolut verboten ist. Er berührt einen Aussätzigen, ausgestoßen. Die haben vom Weiten gerufen, unrein, unrein, damit ja kein einziger der Juden auch nur in die Nähe dieser Menschen kommt. Und Jesus setzt sich darüber hinweg. Er sagt, nee, mache ich nicht. Gerade nicht, habe ich manchmal das Gefühl. Er setzt so gerade einen drauf. Und er schickt diesen Aussätzigen zu den Pharisäern und sagt, so, du sollst jetzt bitte dahin gehen, auch um wieder reingesprochen zu werden. Es war ganz klar, wenn es irgendwann sowas gibt, dass ein Aussätziger geheilt wird, gab es ganz klare Gebote, der muss zu den Pharisäern, der wird erst geguckt, war wirklich aussätzig, dann wird nach einer Woche geguckt, ist er wirklich rein, und dann erst wird das Opfer gebracht und klar gesagt, ja, der ist wieder geheilt. Das gab es nach dem Abschluss der 5 Bücher Mose nicht mehr in Israel. Das gab es einmal vorher bei der Mirjam. Und es gab es danach noch einmal, aber das war kein Israelit, das war ein Syrer. Der Naaman ist nochmal geheilt worden. Das heißt, es ist über 1500 Jahre das nicht passiert. Und trotzdem gibt es klare Richtlinien, was muss getan werden, also ganz klar. Und es ist aber die ganze Zeit gar nicht passiert. Das heißt, der Aussätzige kommt zu den Pharisäern und die wissen, da erhebt einer den Anspruch, der Messias zu sein. Und das heißt bei den Juden, wir machen uns auf die Socken und gucken, könnte das wirklich wahr sein? Ist das der Messias? Die gehen in eine Beobachtungsphase. Lohnt sich das, da wirklich zu schauen, oder können wir es einfach vergessen, ist das nur ein Spinner? Wir sehen auch dann, als Jesus den Gelähmten heilt, den die Freunde bringen und durchs Dach oben reinlassen, da steht, im Lukas 5, Vers 17, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten aus allen Orten in Galiläa, Judäa und Jerusalem da waren. Das überlesen wir manchmal. Die sind da nicht einfach mal so gewesen, sondern die sind da hingekommen, um zu gucken. Die haben geschaut. Und nicht normalerweise sind die Pharisäer und Schriftgelehrte alle mal zusammen in irgendeinem Haus. Und der Gelähmte konnte da nicht rein, weil die alle da waren. Und was macht Jesus da? Der setzt noch einen drauf und sagt, so, deine Sünden sind dir vergeben. Da mussten sich wirklich die Haare der Pharisäer zu Berge gestellt haben. Wie kann er sich sowas wagen? Und gleichzeitig sagt er dann den Pharisäern, was ist leichter, den zu heilen oder dem die Sünden zu vergeben? Und so augenscheinlich kann man erstmal sagen, oh, ich vergebe dir die Sünden, da passiert nichts, wir sehen das nicht. Das kann so sein oder auch nicht, das wird sich jetzt nicht so rausstellen. Aber indem Jesus dann den Gelähmten heilt, ist klar, er hebt wieder den Anspruch, ich kann das, ich kann Sünden vergeben, ich kann den heilen. Das heißt, die Pharisäer durften in dieser Beobachtungsphase noch nicht fragen. Die mussten tatsächlich erstmal nur beobachten. Und dann kommt das nächste messianische Wunder. Und zwar geht er hin und heilt einen oder befreit einen Stummen und Blinden. Der heilt einen Stummen und Blinden oder befreit ihn von seinem Dämon. Das hat er vorher schon getan, auf die normale Art, so wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten auch taten, indem er den Gerasener gefragt hat, wer ist denn in dir? Welcher Dämon steckt denn in dir? Und der hat sich dann ganz klar benannt, Legion. Und daraufhin hat Jesus gesagt, dann raus mit dir. Und so haben das die Pharisäer auch gemacht. Die haben diejenigen angesprochen, die Dämonen, haben dann auf das hin denjenigen ausgetrieben. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn jemand stumm war, konnte auch der Dämon dadurch nicht sprechen. Und auch da war wieder klar, wenn der Messias kommt, der ist der Einzige, der das kann. Der kann den Dämon einfach austreiben. Ohne diese Rituale zu machen, die eben die Pharisäer vorher getan haben. Und auch dort sehen die Schriftgelehrten, er macht ein messianisches Wunder und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dann treiben sie es eigentlich auf die Spitze, indem sie sagen, nee, wir wollen das nicht akzeptieren, dass das der Messias ist. Wir sagen, dass er das mit dem Obersten der Dämonen gemacht hat. Und da sagt Jesus, nee, so geht das nicht. Wenn Reich uneins ist, wird es nicht funktionieren. Aber sie können schon da, obwohl er das zweite messianische Wunder getan hat, nicht akzeptieren, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt würde ich gerne erst erklären, andere Teil noch vorlesen. Wir wollen noch eins von diesen messianischen Wundern vorlesen, weil es sehr lange ist, habe ich es in verschiedene Rollen geteilt, damit ihr ein bisschen länger dabei sein könnt. Und dann bitte, Eljan, Daniel, Tabea und Martina, kommt ihr nach vorne? Kann die Technik die Mikros alle anmachen? Dann müssen wir nicht so hin und her geben. Und zwar steht das im Johannes 9. Tabea, kannst du noch zu mir kommen? Du musst nämlich bei mir in den Zettel reingucken. Schafft ihr das mit einem? Okay. Jesus heilt einen Blinden. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern?
Weder noch,
antwortete Jesus.
Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Ich muss die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, erfüllen, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für diese Welt das Licht sein.
Er spuckte auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf.
Geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort.
Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Seine Nachbarn und andere Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es, aber andere konnten es einfach noch nicht glauben und behaupten, das ist unmöglich, er sieht ihm nur ähnlich.
Doch, ich bin es,
bestätigte der Mann selbst. Dann fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Er berichtete.
Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Dann schickte er mich zum Teich Siloa. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan und jetzt kann ich sehen.
Wo ist denn dieser Jesus? Fragten sie weiter.
Das weiß ich nicht,
gab er ihnen zur Antwort. Sie brachten den von seiner Blindheit geheilten Mann zu den Pharisäern. Es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht hatte und den Blinden geheilt hatte. Die Pharisäer fragten ihn,
wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst?
Der Mann erzählte,
Jesus strich einen Brei auf meine Augen. Ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen.
Einige der Pharisäer meinten,
von Gott kann dieser Mann nicht kommen, denn er hält sich nicht an die Sabbatgebote.
Andere aber wandten ein,
wie kann ein sündiger Mensch solche Taten vollbringen?
So gingen ihre Meinungen auseinander. Dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war.
Durch ihn kannst du jetzt also sehen? Was meinst du denn, wer dieser Mann ist?
Er ist ein von Gott gesandter Prophet,
antwortete er. Doch die Pharisäer wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen war. Sie ließen deshalb seine Eltern holen und verhörten sie.
Ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er von Geburt an blind war? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann?
Die Eltern antworteten, Unschuldige.
Ja, das ist unser Sohn. Und er war von Geburt an blind, das wissen wir genau. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Frag ihn doch selbst. Er ist alt genug und kann euch am besten Auskunft geben.
Diese ausweichende Antwort gaben die Eltern, weil sie vor den führenden Männern der Juden Angst hatten. Denn sie hatten beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als den versprochenen Retter anerkannte. Nur deshalb hatten die Eltern gesagt, er ist alt genug. Fragt ihn selbst. Die Pharisäer verhörten den Geheilten zum zweiten Mal. Sie versuchten, ihn einzuschüchtern.
Bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist.
Ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht,
antwortete der Mann.
Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen.
Aber was hat er denn gemacht? Wie hat er dich geheilt?
Versuchten sie erneut herauszubekommen. Verärgert erwiderte der Mann.
Das habe ich euch doch schon gesagt. Habt ihr nicht zugehört? Warum soll ich alles noch einmal erzählen? Wollt ihr etwa auch sein Jünger werden?
Da wurden sie zornig und schrien ihn an.
Du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat. Aber von diesem Menschen wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt.
Das ist ja merkwürdig,
entgegnete der Mann.
Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, wo er herkommt? Wir wissen doch alle, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört. Aber wer nach seinem Willen lebt, den erhört er. Noch nie, seit die Welt besteht, hat jemand einen von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er das doch gar nicht tun.
Wütend schrien sie ihn an.
Du bist doch schon von Geburt an ein Sünder und willst uns belehren?
Dann schlossen sie ihn aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn,
glaubst du an den Menschensohn?
Sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann,
erwiderte der Geheilte.
Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir,
gab sich Jesus zu erkennen.
Ja, Herr,
rief jetzt der Mann.
Ich glaube.
Und er warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte,
ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Blinde sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden.
Einige Pharisäer standen dabei und fragten ihn,
soll das etwa heißen, dass wir blind sind?
Jesus antwortete,
wärt ihr tatsächlich blind, dann treffe euch keine Schuld. Aber ihr sagt ja, wir sehen, deshalb kann euch niemand eure Schuld abnehmen.
Ich danke euch.
Vielen Dank, Herr Dank.
Jetzt habe ich Mikros ohne Ende. Danke. Wieder ein messianisches Wunder. Von der Geschichte an ist kein Blindgeborener geheilt worden. Warum? Weil die Juden davon ausgingen, dass jemand, der blind geboren war, von Gott gestraft wurde. Entweder er selbst, der schon im Mutterleib irgendwas Schlimmes angestellt hat, oder die Eltern. Und Strafe Gottes kann nicht aufgehoben werden. Das heißt, da wurde wieder klar, hier ist was geschehen, was nicht normal war. Und Jesus schickt ihn nach Siloa, einen Teich, der wirklich schwer zugänglich war. Der war sehr bergig und schon für normale Menschen, für Normalsterbliche, die noch sehen können, nicht gut zu erreichen. Und das heißt, der Blinde, der war ja noch blind, musste sich jetzt da irgendwie entlang hangeln, hat er aber gemacht. Und er ist zu diesem Teich geschickt worden, weil dort durch dieses Laubhüttenfest bestimmtes Wasser geholt werden musste. Das heißt, es waren unglaublich viele Leute da. Und es ging ziemlich schnell, dass die Pharisäer wieder mitbekamen, oha, da ist schon wieder ein messianisches Wunder geschehen. Jetzt wird es langsam gefährlich. Die Leute entsetzten sich auch. Also da war wirklich so, was passiert hier eigentlich? Aber auch hier wieder ein ganz klarer Verstoß gegen die Mischna-Gesetze. Und jetzt mache ich einen kurzen Einschub, um zu erklären, dass es die mosaischen Gesetze gibt, die Gott gegeben hat, einmal die 10 Gebote und dann noch 603 andere Gesetze. Und es gibt die Mischna-Gesetze, die für die Juden heute bindend sind. Damals war es noch, wurden mündlich weitergereicht, aber waren schon sehr festgetackert. Heute ist es zum Teil sogar, dass die Mischna-Gesetze noch oben drüber stehen und nochmal erweitert worden sind durch den Talmud. Das heißt, die hatten solche Angst, nachdem sie in der babylonischen Gefangenschaft waren, dass das nochmal passieren könnte, dass sie gedacht haben, wie können wir unser Volk schützen? Es war klar, dass durch diese Sünde, die passiert ist, die gefangen genommen wurden. Das heißt, die haben angefangen, Zäune um diese Gesetze zu bauen. Es gab diese 613 Gesetze und damit die nicht übertreten werden können, haben sie Zäune drumherum gebaut. Und diese Zäune, die wurden immer weiter und immer weiter und immer weiter, so dass man also buchstäblich immer gefangener wurde. Es ging um den Sabbat hinterher 1500 Gesetze. Also Sabbat, der eigentlich für uns gemacht wurde, um Ruhe zu bekommen, um sich auszuruhen, um Zeit für Gott zu haben, ist so eng gefasst worden, dass man zum Sklaven des Sabbats wurde. Und ein Beispiel noch, was in diesen Gesetzen war, dass man, um diesen Irrsinn ein bisschen aufzudecken, dass man ein Ziegenkälbchen nicht in der Muttermilch seiner Mutter kochen sollte. Das fußt darauf, dass damals das ein Ritus war, um den Baal zu ehren. Das heißt, die Kaaniter haben das erste der Ziegenjungen genommen und lebendig in die Muttermilch reingeworfen, um ihrem Baal zu opfern. Und da hat Gott ganz klar gesagt, das will ich nicht, dass ihr das tut. Das ist echte Sünde. Und ist ja auch klar, wir wollen ja keine Opfer an irgendwelche Baalspriester oder an den Baal geben. Zur Zeit Jesu gab es schon gar keine Kaaniter mehr, waren schon ausgestorben. Das heißt, das Gesetz machte sowieso schon nicht mehr so ganz viel Sinn, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten haben schon angefangen, dort hinzugehen und zu sagen, also okay, damit das auf keinen Fall jemals passieren kann, gibt es Fleisch- und Milchgerichte und die dürfen niemals zusammen eingenommen werden. Es ging dann so weit, dass die heute unterschiedliche Geschirre haben, einmal für Fleisch, einmal für Milch. Und wehe, das kommt einmal zusammen, muss man das Geschirr gleich wegwerfen. Es gibt auch keine koscheren Restaurants, in denen beides angeboten wird. Außer, ich glaube, eins in Jerusalem, aber das ist dann auf zwei Ebenen und man darf auf keinen Fall wechseln. Das heißt, so weit ging das derweil. Und jetzt will ich kurz aus der Mischna noch was vorlesen, um das so wieder klar zu machen, wie Jesus zwar das eine Messias-Wunder tut, aber auf der anderen Seite wieder diese Mischna-Gesetze übertritt. Denn am Sabbat ist es verboten, einen Blinden zu heilen. Weder dadurch, dass man Wein in seine Augen schüttet, noch dadurch, dass man einen Teig aus Spucke bereitet und auf seine Augen schmiert. So steht es da. Also er geht ganz klar hin und sagt, so, und ich mache es genau so, wie es da steht. dass euch klar ist, ich will keine Religiosität. Ich will euch. Es geht mir wirklich um euer Herz. Nicht, dass ihr das Ganze drumherum, was ihr da drum gebaut habt, das muss wieder weg, das muss wieder runtergelegt werden. Jesus ist gekommen, hat die Gesetze erfüllt. Das heißt, sie wussten jetzt auf der einen Seite messianisches Wunder, aber sie haben das nicht anerkannt. Sie haben immer wieder gefragt, bist du wirklich blind geboren gewesen? Die Eltern gefragt, den Blinden selber nochmal gefragt. Hatten aber nicht großartig eine Chance. Und eigentlich war da schon klar, sie wollen das nicht anerkennen. Sie haben denjenigen, der da blind geboren wurde, mit der Erkenntnis, dass der sagte, ich denke schon, dass es der ist. Und ist auch immer wieder klar, er wusste auch, wenn er geheilt wird, dann muss es der Messias sein. Das war einfach klar bei den Juden. Und sie stießen ihn aus der Gemeinschaft aus. Damit war klar, nee, dieser Jesus kann es nicht sein. Es geht einfach nicht. Und das letzte Beispiel dann bei diesen messianischen Wundern war dann, dass er den Lazarus auferweckt hat. Keiner konnte einen Toten nach 3 Tagen auferwecken. In der jüdischen Tradition ist so der Geist Gottes noch 3 Tage auf den Menschen. Aber am 4. Tag ist Lazarus erst auferweckt worden. Das hat er ihnen eben gesagt, ich gebe euch nochmal ein Zeichen, das Zeichen des Jona, die Auferstehung. Und Lazarus wurde am 4. Tag auferweckt wieder und da beschlossen sie, ihn zu töten. Sie wussten ganz klar, das ist der Messias und beschlossen, ihn zu töten. Sie wollten lieber weiter ihre Religion führen, als wirklich ihr Leben konsequent dem Messias anzuvertrauen. Jesus hat darauf reagiert, wie typisch Jesus. Mit dem Schalk im Nacken schickt er ihnen 9 von den Aussätzigen. Es waren ja eigentlich 10, die geheilt wurden, aber es sind natürlich nur 9 zurückgekommen, weil ja einer davon Samariter war. Die anderen mussten sich ja den Pharisäern zeigen. Das heißt, sie wollten ihn gerade töten, haben gerade beschlossen, wir töten ihn und er schickt ihn gerade nochmal 9 messianische Wunder rüber. Das ist so irrwitzig. Das ist ganz klar, so, jetzt setze ich noch einen drauf, aber war einfach nichts mehr zu machen. Und was heißt das für uns? Was heißt das für uns? Ich glaube, wir haben das jetzt die letzten Wochen immer mal wieder angesprochen, dass wir auch diese religiösen Dinge so denken, ohne dass wir die festgetackert haben, ohne dass wir die irgendwie schriftlich haben, aber überall ist es doch so ein bisschen so. Heute Morgen meine Mädchen, Jan meinte, ach, sie kommt in Jogginghose. Und ich so, oh nee, bitte nicht, wie sieht denn das aus, wenn du vorne stehst? Also wir haben schon so eine gewisse Kleiderordnung, bei uns sehr relaxed, aber so in Jogginghose vorne stehen wäre jetzt schon ein Fauxpas. Und ich habe mir überlegt, wenn Jesus bei uns wieder käme, würde sich oben an den Kronplatz setzen, zu denen, die da gerade ein Bierchen heben und er sitzt da bei denen, nimmt auch ein Bier, raucht noch eine Zigarette und als nächstes hören wir, oh, der ist unterwegs in Richtung Reeperbahn und feiert da mit den ganzen Huren. Würde jetzt auch nicht so in unser Bild passen. Aber Jesus ist danke Martina, ist so, dass er die Leute da abholt, wo sie sind. Er versucht sie genau da zu holen. Er lässt sie nicht dort. Ganz klar, jeder, der mit Jesus in Verbindung kommt, bleibt nicht dort. Der Matthäus, auch ein Ausgeschlossener in der jüdischen Gesellschaft, Zöllner durften nicht mehr mit den anderen zusammen sein. Jesus kommt, sagt, folg mir nach. Der folgt ihm und ist sofort ein anderer. Das ist klar, wenn jemand mit Jesus so in Berührung kommt, meine Sünden lasse ich jetzt. Ich will das auch nicht mehr. Und es geht gleich los. Er war noch ein Ausgeschlossener, es war ein Zöllner. Der wird auch mit anderen Zöllnern gefeiert haben. Alles ausgeschlossen. Und Huren. Das war so ein ganzer Stadtteil am See Genezareth, auf der anderen Seite, wo Jesus auch mal rübergefahren ist. Da waren die ganzen Zöllner und Huren. Durfte eigentlich keiner hin. Da hat Jesus dann mit denen gefeiert. war für die Pharisäer und auch für das jüdische Volk eine Katastrophe. Aber er hat das getan, er hat die abgeholt. Und was passiert? Matthäus gibt das ganze Geld zurück, wird ein anderer. Wir sehen das mit der Frau am Brunnen. Die geht mittags das Wasser holen, weil sie sich so schämt, mit den anderen zusammen zu sein. Und dann geht Jesus zu ihr, spricht mit ihr, auch unvorstellbar. Jesus spricht mit einer Frau. Und die ist selber auch so, wieso sprichst du mit mir? Kann doch gar nicht sein. Er deckt ihre Sünde auf, verurteilt sie nicht, aber sagt, lass sie. Und sie geht zurück ins Dorf und die sich gerade noch geschämt hat, mit den anderen Wasser zu holen, ist so begeistert von Jesus, dass sie die Leute anspricht und sagt, ich habe da jemand gesehen. Und die Leute nehmen sie praktisch auch schon fast wieder mit auf, denn hinterher sprechen sie ja mit ihr und sagen, wir haben zuerst geglaubt auf dein Wort, aber jetzt haben wir Jesus selber gesehen. Das heißt, wie ist das für uns? Gott hat Sehnsüchte in unser Herz gelegt. Die meisten von uns haben ihn als ihren Messias anerkannt, als ihren Retter. Und doch gibt es immer wieder Dinge, die wir nicht einordnen können. Wir wissen nicht, warum geschehen bestimmte Dinge. Warum passiert das? Wir sündigen noch. Warum? Warum schaffen wir das nicht? Ich möchte kurz von John Eldridge ein Stück vorlesen. Und das ist dieses: Gott will, dass wir glücklich sind. Gott will, dass wir glücklich sind. Gott will, dass wir glücklich sind. Aber er weiß, dass wir nicht wirklich glücklich sind, solange wir nicht ganz und gar zu ihm gehören. Und er unser Ein und Alles ist. Das ist das. Er weiß, was wir lassen sollen und er weiß, was wir brauchen. Und manchmal geschehen dann Dinge, die sind nicht so lustig. Ob das Haus abbrennt, ob man schwer krank wird und sich nicht mehr bewegen kann, ob eine Ehe kaputt geht, ob man krank ist, ob Dinge verloren gehen, die man dringend braucht, ob andere Dinge passieren. Und wenn es nur sind, dass man Klausuren verhaut oder sein Studium nicht schafft, was heißt nur? Warum passieren diese Dinge? Gott will, dass wir glücklich sind. Und das werden wir nur sein, wenn wir wirklich ganz in ihm sind. Diese Entscheidung zu treffen, alles für ihn. Nicht diesen Fehler zu machen, den die Pharisäer gemacht haben. Sie wussten, er ist es. Er hat die messianischen Wunder getan. Das war klar. Das muss denen klar gewesen sein. Und doch haben sie an Dingen festgehalten, die mit Jesus nichts zu tun hatten. Auch Jesus, der uns eigentlich befreien will von solchen Dingen. Wir müssen nicht 1500 Gesetze halten für den Sabbat. Wir dürfen einfach ausruhen. Wir dürfen einfach sein. Und doch sagt er immer wieder, sündige nicht mehr. Das heißt, wir dürfen schon alle Kraft verwenden, indem er sie uns gibt. Ich würde gerne aus dem Lukas die Einsetzungsworte sagen, die zum Abendmahl gegeben wurde. Molly hatte schon gesagt, das ist eigentlich die schönste Stelle. Weil Jesus so klar sagt, dass es ihn herzlich verlangt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Ein herzliches Verlangen ist bei ihm, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er sprach zu ihnen, mich hat es herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Das sage ich euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nichts trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl. Und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und auch wieder eine jüdische Tradition, dass wenn ein Mann einer Frau den Kelch hinstellt und sie den Kelch nimmt und trinkt, dann ist diese Frage eben impliziert: Willst du meine Braut werden? Und wenn die Frau diesen Kelch nimmt, ich muss die Brille aufsetzen, ich sehe euch nicht mehr. Wenn die Frau den Kelch nimmt, heißt es: Ja, ich will. Das heißt, und wenn sie den ablehnt, sagt sie: N-n-n. Und ich möchte euch einladen, dass wir zusammen Abendmahl nehmen. Und das aber wirklich in Gemeinschaft. Dass wir uns in einen Kreis stellen, zusammen das Brot nehmen. Und ich möchte bitten, dass jeder sich in den Kreis stellt, auch wer die Freiheit nicht hat, das Abendmahl richtig mitzunehmen. Aber alle sollen mit Brot essen. Wir werden, wenn wir den Kreis so hinstellen, mit 5 Leuten sein, die verteilen. So alle 10 bis 15 Leute, kann schlecht einschätzen, wie viel es gerade sind. Dass es ein bisschen schneller geht, dass wir ein bisschen Zeit hinterher noch zu Lobpreis haben. Aber dass wir es genießen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und auch zu überlegen: Will ich das? Will ich das wirklich? Will ich Ja sagen? Will ich eins sein? Will ich meine Religiosität auch hinten dran stellen? Um was geht's mir? Um was will ich von Jesus? Will ich wirklich ganz in Jesus sein? Und wenn es möglich ist, hätte ich gern, dass diejenigen, die verteilen, jedem so ein Stück Brot abbrechen und dass wir alle zusammen essen. Dass wir das Brot alle so lange festhalten, bis wir sehen: Okay, es hat jeder ein Stück Brot. Und dann geht's los. Und danach versuchen wir, haben überall Wein und Saft stehen, sodass wir erst die ersten mit Wein und die zweiten dann mit Saft abdecken können. Kann jeder selber entscheiden. Wer die Freiheit da nicht hat, mitzutrinken, der kann einfach so ein kurzes, reicht, glaube ich, im Allgemeinen. Aber esst mit uns. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir wollen Braut Jesus sein. Wir wollen Braut Jesus sein. Und wirklich zu schauen, wo ist Barmherzigkeit angesagt und wo wollen wir, dass Gott Sünde aufdeckt, dass wir sie lassen können, ohne zu verurteilen, immer wieder.